Flaschenaquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tschuschen-Aquariums. Heute geht es nach Hernals, den 17. Wiener Bezirk, in den dortigen Betriebsbahnhof der Wiener Linien. Dort treffe ich einen Straßenbahnfahrer, aber nicht irgendeinen.
Ich bin Bilal El-Bayouti. Ich komme aus Syrien und ich bin in Damaskus geboren. Ich habe ganz normal Schule besucht bis die Matura. Dann habe ich Journalismus in der Damaskus Universität studiert und auch absolviert und verheiratet. Habe ich zwei Kinder, ein Mädchen und ein Bub. Meine Mutter hat 30 Jahre gearbeitet als Krankenschwester. Mein Vater hat seine Apotheke. Er ist immer in der Apotheke. Wir sind also so kleine Familie, aber auf der Welt geteilt. Meine Schwester ist in Ägypten. Mein Vater und Mutter, sie sind geflüchtet nach Libanon, nach mir. Sie bleiben im Libanon. Mein Bruder seit lange in Dubai. Er ist Make-up-Arzt. Mein Bruder ist schwul. Mein Vater ist es ein bisschen kompliziert. Wir können ihn nicht so sagen. Aber meine Mutter weiß schon, dass er schwul ist. Er glaubt, dass ich nicht weiß, aber ich habe einfach gesagt, du bist schwul. Für mich ist überhaupt kein Problem.
Bilal ist ein kleiner, muskulöser Mann. Er ist durchtrainiert. Er trägt eine Art blauen Trainingsanzug, der seidig schimmert. Die Dienstkleidung der BIM-Fahrer. Die Haare hat er an den Schläfen ausrasiert. Wie hat es den 1981 Geborenen von Damaskus nach Wien verschlagen?
Durch den Krieg habe ich gearbeitet als Sportjournalist. Ich habe mit Politik gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Aber leider, wegen dem Krieg war bei uns verschiedene Zeiten. Und damals war ich leider bei den Radikalen Muslimen. Sie haben mit mir eine Pressekarte gefunden. Und ich war leider im Gefängnis 3 Monate. Viele Fragen gestellt. Sie haben gedacht, dass ich bei anderer Seite arbeite, beim Al-Assad-Regime. Und nein, ich bin Journalist. Ich war 3 Monate. Ich war also im Gefängnis. Nur Fragen stellen. Hast du gearbeitet mit Al Jazeera oder hast du gearbeitet mit BBC? Sie haben mich gefragt, auf welche Hand schreibst du? Also rechte Hand. Was ist von dieser Frage? Dann sie haben leider so ein heißes Öl und auf meine Hand. Richtige Hand, damit ich nicht weiter stand.
Er deutet auf seinen rechten Arm, wo ihn die Radikalmuslime verletzt haben.
Nach 3 Monaten habe ich einen Jungen gesehen. Und ich bin seit langem, ich trainiere immer. Also wo ich wohne, ich trainiere. Ich gehe zum Fitness, ich melde mich bei jedem. Dann habe ich ihn gesagt, warst du in diesem Fitnessstudio? Ja, ich war, was machst du bei uns? Ich frage meinen Chef, dein Imam hier, was mache ich? Er hat ihn gefragt, ich sag, ja, kennst du ihn? Ja, ich kenne ihn. Schickst du ihn raus? So einfach. Er hat mir gesagt, du kannst nach Hause gehen. Bin ich nach Hause gegangen, sofort die Polizei von Al-Assad-Regime hat mich auch sofort erwischt. Du warst dort. Wir haben Fragen. Wir sollen diese Frage mal stellen. Ich habe okay, das dauert nicht lange. Hat gedauert 6 Monate. Beim Al-Assad-Regime, auch im Gefängnis. Wir haben viel Geld bezahlt und hat meine Frau wirklich war total stark mit alleine, mit einem Kind. Sie hat auch Geld bezahlt, also auch Gold verkauft, damit sie dann sie haben mich rausgeschickt und sie haben mir gesagt, du solltest sofort gehen. Dann bin ich nach Beirut geflüchtet, 2013. Bin ich mit dem Auto, also mit einem Taxi, nach Beirut. Und ich habe gedacht, okay, ich fange auf Null, ich baue auf ein neues Leben.
In Beirut hat er Familie, er schlüpft bei einem Onkel unter.
Mein Onkel hat eine große Firma, er ist Granitverkäufer oder Granithändler. Ich habe bei ihm gearbeitet, als Buchhalter am Anfang, der Verkäufer. Da war ich bei ihm in Indien, Ägypten, Türkei, wegen der Granit. Dann habe ich meine Familie sofort nachgeholt, meine Frau, mein Sohn. War alles okay, ganz normal Leben ohne Journalismus.
Also eine Weile geht das gut, dann überwirft er sich mit ihm. Der Onkel schwärzt ihn an.
Dann habe ich versucht, alleine eine Firma aufzubauen. Aber mein Onkel, er sagt, du darfst nicht eigene Firma machen. Aber ich arbeite im ganz anderen Bereich. Es ist Granit, aber ägyptischer Granit. Du arbeitest nicht mit ägyptischer Granit. Aber ich habe einen Händler dort kennengelernt und er schickt mir die Ware und ich werde diese Ware weiterverkaufen. Er hat gesagt, nein. 3 Jahre im Libanon war alles okay. Dann habe ich einen Brief bekommen von der Polizei. Du darfst nicht im Libanon bleiben. Du hast 72 Stunden rauszugehen. Hat mein Onkel $5,000 bezahlt von der Polizei. Schicken ihn. Sie haben gesagt, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder raus Oder einfach zurück nach Syrien. Du bist Syrer, was machst du bei uns? Du hast keine Visum mehr. 72 Stunden. Ich habe mein Auto auf Facebook verkauft. Ich habe dieses Auto mit $7,000 gekauft. Ich habe geschrieben einen Post auf Facebook bei einer Bazar-Seite. Dieses Auto steht auf $3,000. Wer kommt sofort, nimmt das Auto. 15 Minuten hat gedauert.
Bilal macht sich auf in die Türkei und was er niemals in Erwägung gezogen hatte, rückt nun in sein Blickfeld, Europa. Bilal erzählt, wie Izmir sein Startpunkt auf der Balkanroute wurde.
Der Weg nach Europa war offen, ehrlich zu sagen. Ich hätte nie damals gedacht, dass ich nach Europa fahre. Ja, bin ich mit Flugzeug nach Türkei, weil damals die Syrer brauchen keine Visum. Sie kommen einfach nach Türkei. In Türkei war eine Stunde, dann habe ich sofort mit einem Schlepper in Izmir kontaktiert. Du gehst in ein Bild, du redest ein paar Worte auf Telefon Arabisch, der kommt sofort zu dir. Es gibt Gassen dort. Wenn du dort gehst und bist du fremde Person, das heißt, du suchst Schlepper. Dann er kommt zu dir sofort. Oder auf Facebook, es gibt verschiedene Seiten oder so. Also nur ein Glas-Tee. Und ich habe mit meiner Frau telefoniert, auf Arabisch kommt sofort hier zu mir jemand. Fährst du? Ja, sicher. Wie viel kostet? $1,000. Okay, wie geht das heute Abend? Wo? Ja, ich schicke dir, bla bla bla. Es muss man mit Taxi, dann Bus, dann zu Fuß. Es ist dann, er hat gesagt, 15 Leute nicht mehr. Wir waren 48 mit diesem kleinen Boot. 48. Hat gedauert 3 Stunden mehr. Du hast Angst wegen die Leute. Es gibt alte Leute, junge, es gibt Kinder. Das ist nicht normal. Dann bin ich in Griechenland noch wieder mit einem Schlepper getroffen. Nach Mazedonien, dann Kroatien, dann Ungarn. Meine Frau war nicht mit mir. Schwanger und 8 Monate. Wir haben die Frau Doktor gefragt. Sie hat gesagt, nein, es ist total gefährlich. Meer und auf Fuß und so. Nein, nein, vergiss es. Deswegen bin ich allein.
Seine Frau, hochschwanger, bleibt mit Sohn Mohammed zunächst in Beirut zurück. Sie will er später nachholen. Aber wohin?
Und wieso Österreich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich zu sagen. Ich wollte einfach ein Land, damit ich wieder ein Leben auf Null aufbauen kann und wieder meine Familie also nachholen kann. Das war das erste Land nach Ungarn. In Ungarn kriegst du keine Visum. Das war die Österreich. Okay, passt. Bin ich Österreich. Ich habe gewartet auf die Asylbescheid. Hat lange gedauert, aber ich habe erzählt, was mit mir. Ich habe auch gezeigt, Pressekarte, auch meine. Ich habe gezeigt, dass ich Journalist war und ich habe gearbeitet als Journalist. Und sie haben mir eine unbefristete Visum gegeben. Asyl. Und ich habe sofort den Eintrag wegen meiner Familie. Aber der Richter hat nicht akzeptiert, dass ich 2 Kinder habe. Er hat gesagt, du hast 1 Kind. Woher kommt die 2. Es war meine Frau schwanger. Das hat lange gedauert, 1,5 Jahre. Habe ich gewartet, dann habe ich 2017.
Am Flughafen Wien-Schwechat sieht Bilal das erste Mal seine Tochter Mira.
Ich habe mir gedacht, sie ist so wie eine Maus. Sie war so klein.
Aber wovon soll die Familie leben? Bilal versucht sein Glück bei Das Biber, einem Wiener Migrantenmedium. Er heuert bei einem Projekt für Flüchtlinge dort an. Dort versucht er im Tandem mit Kollegen und Kolleginnen aus Österreich Fuß im Journalismus zu fassen. Er ist ein Trüffelschwein, stößt auf Investigativgeschichten im migrantischen Untergrund.
In dieser Zeit, ich habe ein Praktikum beim Das Biber gemacht und wir waren 73 Leute. Und das Biber hat gesagt, wir nehmen nur 13. Wir machen ein Praktikum, 4 Monate von diesen 13. Sie sollen Flüchtling sein, weil das ist Flüchtlingprojekt. Und von diesen 13, wir nehmen ein. Und 4 Monate war ich dabei, weil ich brauche. Ich habe viele Geschichten geschrieben, nicht alleine. Zum Beispiel Schlepper. Damals hat die Ex-Kanzler hat gesagt, die Balkanroute ist schon geschlossen. Es gibt keine Flüchtlinge mehr. Ich habe sofort mit vielen getroffen. Sie sind ganz frisch. Und ich habe die Geschichte Balkanroute geschlossen beim Biber-Magazin. Ich war im Fitnessstudio, ein Freund von mir, 24-Jähriger. Wir trainieren zusammen, ich kenne die Namen nicht, aber wir sehen uns täglich. Hallo, hallo. Er hat mir gesagt, tschüss Papa. Meine Freundin wollte, dass ich nicht beim öffentlichen Fitnessstudio trainiere. Ich habe gesagt, wieso? Sie hat mich angemeldet bei einem Privat-Fitnessstudio. Wieso? Na, sie ist ein bisschen alt. Ja, ich wohne dort bei ihr und sie zahlt alles für mich. Okay, coole Geschichte. Da habe ich eine erzählt. Ja, ich habe auch eine Freundin, sie ist 48. Du bist 18? Sie ist 48? Das war zu Sugar Mama. Über Kopftuchverbot. Niemand hat mit den Eltern geredet, über Kopftuchverbot. Aber ich habe mit den Eltern geredet. Syrische Scheidung. Sie viele syrische Frauen sind nach Europa gekommen. Und sie haben gesagt, ich lasse mich. Ich
Tabuthemen liegen ihm, aber sein Deutsch ist zu schlecht und als Freiberufler eine Familie durchbringen, das ist schon für Muttersprachler schwer. Sein Jobberater beim Arbeitsmarktservice rät ihm zu einer Ausbildung. Er schlägt sich irgendwie mit Jobs durch.
Ich wollte einfach arbeiten. Ich habe Lehrerabschluss gemacht, alles Einzelhandel kaufen. Ich habe mich beworben, 420 Mal. Keine einzige Einladung. Dann habe ich noch im Hotel gearbeitet, bis auf sonst, weil ich kann Arabisch, Hebräisch, Englisch und Deutsch war gut. Dann habe ich als Security gearbeitet. Total langweilige Arbeit. Du redest mit niemandem. Habe ich dreimal bei Wiener Linie beworben. Als Straßenbahnfahrer. Ich war muskulös und die Frau Arzt hat mir gesagt, na, es geht bei uns nicht, du bist nicht geeignet für Straßenbahn, du musst 10 Kilo verloren. Sie hat mir 3 Monate gegeben, ich habe 12 geschafft. Ich sage, was, du bist geeignet als Straßenbahnfahrer? Wir haben eine Lehre, super Instruktor, aber von der alten Methode. Ich habe nie verstanden, was er sagt. Kein Wort. Er redet auf Dialekt. Er hat mir gesagt, vor, und ich bleibe in der Kabine und sage, vor. Ich schaue nur vor. Er sagt, fahren Sie.
Seit 2021 fährt Bilal nun die Wiener durch ihre Stadt. Der seidig schimmernde Trainingsanzug mit dem Wiener Linienlogo ist seine Arbeitskleidung geworden. Er spielt Fußball, seine Frau eigentlich Friseurin, will vielleicht wieder einen Laden für Kinderbekleidung aufmachen, erzählt Bilal. Er selbst ist ehrgeizig, sammelt Diplome, auch seine Frau lernt Deutsch. Und sein Sohn spricht eigentlich nur noch Wiener Dialekt, sagt er. Seine neue Heimat Wien nimmt er durch die Windschutzscheibe seiner BIM wahr. Er chauffiert bis zu 200 Fahrgäste sicher durch die Stadt, aber der Journalist in ihm analysiert auch, was er durch die Windschutzscheibe sieht. Er ist neugierig, sieht mehr als nur Straßenbahnstationen.
Ich bin auf 10 Linien unterwegs, die alle Linien außer 44er, die mit Schüttentour endet, also zum Beispiel 37er, 38er, 40er, 41er, 42er und 43er, meine Lieblingslinie, ja, hier, weil ich da wohne. Also das sind 6 Linien mit Schüttentour und wir haben die 1er, die 2er, Dora und 9er. Das sind 10 Linien. Also zum Beispiel, ich habe damals gesagt, dass zum Beispiel bei Linie 2er, du fährst von 16. Bezirk an, du siehst zum Beispiel die Araber, die türkische. Dann gehst du durch die jugoslawische Otterkringerstraße, ein bisschen mit die Otterkringer. Dann kommst du Josefstädterstraße, du siehst die Österreich, typische Österreicher. Dann kommst du Innenstadt, du siehst die Tourism und die anderen Leute. Und du hast zum Beispiel Englisch, die Straßenbahn, verschiedene Sprachen. Dann kommst du durch zweite Bezirk, siehst du zum Beispiel die jüdische zum Beispiel. Dann gehst du wieder ins Ostbezirk, siehst du auch türkische, dann siehst du auch, es ist viel Bildschirm, es ist Mix. Meine Linie, also von Anfang bis Ende, dauert 56 Minuten. Du siehst wirklich viel von anderen Blick. Bei jedem Bezirk hat eine Geschichte. Jede Linie hat einen Charakter.
Das war Bilal al-Beiruti, BIM-Fahrer aus Damaskus. In der nächsten Folge Tschuschen Aquarium treffe ich mich mit Ezra und Enes Özmen. Sie sind Geschwister und rappen als S-Rap. Ihre ideale Welt ist Tschuschistan.
Ich wusste seit klein auf, dass ich halt hier fremd bin. Der Tschusch, wir wurden oft mit dem Wort beschimpft oder wurde schon gesagt, schlecht dich du Tschusch nach Hause in deiner Heimatstadt, nach Tschuschistan oder so.
Bei unserem Konzert, das habe ich wirklich noch nirgends gesehen. Es waren Künstler da, es waren muslimische Frauen da, es waren ältere Männer da, es waren türkische ältere Kaffeehausmänner da, es waren junge Kinder. Es war so eine schöne Atmosphäre und jeder hat mitgetanzt, mitgesungen. Das hat sich wirklich nach Tschuschistan irgendwie gefühlt.
Genau. So in Wien würde ich echt haben wollen. Das ist so unterschiedlich alle. Ja. Das war ein Gefühl von Tschuschistan, Heimat. Wow.
Wenn euch Tschuschen Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall. Da, wo es Podcasts gibt, sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss und Baba.
Tschuschen Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart.